Hörenswertes, Ihr Podcast aus dem Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einem weiteren Begleitinterview zu den diesjährigen Domstufenfestspielen. Die Rockoper Jesus Christ Superstar war auch das Thema eines Seminars an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt, in dem die Studierenden sich mit einzelnen Personen oder Personengruppen, die in diesem Musical eine wichtige Rolle spielen, beschäftigt haben. Und einige dieser Personen und Gruppen haben wir hier schon näher beleuchtet und heute kommt eine weitere Person hinzu. Was erzählt eigentlich die Bibel und die Überlieferung heute über Judas Iskariot? Mein Name ist Niklas Wagner, ich leite das Katholische Forum im Land Thüringen und mein Gast heute am Mikrofon ist Paula Josephine Greiner-Bär. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Exegese und Theologie des Neuen Testamentes und sie hat dieses erwähnte Seminar geleitet. Herzlich willkommen, Paula.
Hallo.
Wenn wir mal mit dem Namen anfangen, was bedeutet denn der Name Judas Iskariot?
Ja, also der kommt, so wie wir ihn heute haben, vor allem aus dem Griechischen, beziehungsweise hat eigentlich einen hebräischen Hintergrund, wo er mit Jehuda oder Juda eben übersetzt wird. Es war ein verbreiteter jüdischer Name, also war jetzt nicht so selten. Das fällt dann auch auf, wenn man in die JüngerInnenliste schaut, dass wir da sogar zwei Personen haben, die Judas heißen, eben Judas Iskariot, über den wir heute sprechen, und dann auch noch Judas, der meistens den Zusatz auch erhält, Thaddäus. Ja, Juda war schon im AT oder ist aus dem Alten Testament schon bekannt durch die 12 Söhne Jakobs. Einer dieser Söhne hieß eben auch Juda, der dann auch Namensgeber für den Stamm Juda später war. Und übersetzt heißt es, Adonai sei gepriesen oder Adonai, Gott sei gelobt. Aber ja, das ist immer ein bisschen schwierig, das so zu übersetzen, weil die genaue Etymologie eben nicht ganz so klar ist. Und ich habe eben schon gesagt, Judas, also über den wir sprechen, kriegt den Zusatz Iskariot. Auch da ist die Bedeutung nicht so ganz geklärt. Die häufigste Erklärung auch vom Hebräischen her wieder Ish Kiriot, also ein Mann aus Kiriot. Kiriot war ja ein Dorf, könnte man sagen, in Judäa. Und das ist aber insofern ungewöhnlich, weil eigentlich die Anhänger in der Jesusbewegung eher aus dem galiläischen Raum kamen. Und dann wäre das eine Besonderheit, warum jetzt gerade Judas aus Judäa kam und nicht wie die anderen auch aus Galiläa. Deswegen ist das auch eher unwahrscheinlich. Eine andere Variante wäre zu sagen, dass er im Zusammenhang mit den sogenannten Sikariern stand, einer militanten Widerstandskämpfergruppe, aber auch das ist historisch und sprachlich nicht ganz unproblematisch. Also unterm Strich kann man es nicht genau zuordnen.
Man weiß es nicht so genau.
Genau, ja.
Was erzählen denn die Evangelien an biografischen Informationen über Judas Iskariot?
Ja, da sieht es ähnlich mau aus, würde ich sagen. Also auch da gibt es erstaunlich wenige Anhaltspunkte. Was klar ist, und das ist wahrscheinlich auch das Entscheidende, dass Judas eben einer aus dem Kreis der Zwölf war, also aus dem engsten Kreis um Jesus. Im Johannesevangelium lesen wir von einem Sohn des Simon Iskariot. Also dass es offensichtlich jemand anderen noch gab, der diesen Namen auch getragen hat. Aber ansonsten haben wir über seine Familie, über seinen Beruf, Herkunft ja keine weiteren Informationen. Es ist auch nicht bekannt, wie er überhaupt zu Jesus kam oder wie er so, ja, wann das auch passiert ist. Was noch relativ sicher ist, dass er Jude war. Das wird auch später in der Episode, glaube ich, nochmal Thema sein. Genau, aber auch das war nicht ungewöhnlich, weil Jesus und die anderen AnhängerInnen selber auch eben jüdisch waren. Genau, also historisch kann man vor allem festhalten, dass er eben zu diesem engsten Kreis gehörte und Jesus schließlich tatsächlich auch ausgeliefert hat.
In den Apostellisten, die in den Evangelien auftauchen, fällt mir auf, er wird grundsätzlich immer als Letzter genannt, immer am Ende dieser Liste. Ist das eine Wertung der Verfasser?
Vermutlich ja. Also zumindest ist es eine erzählerische Wertung seiner Figur, seiner Person. In allen drei synoptischen Listen, also im Markus-, Matthäus- und Lukas-Evangelium, steht Judas eben an letzter Stelle. Und er wird auch sofort, also es steht nicht nur der Name da, dass er dazu gehört, er wird sofort auch über seine spätere Tat identifiziert bzw. charakterisiert. Also im Markus- und Matthäus-Evangelium bekommt er den Zusatz derjenige, der eben Jesus auslieferte. Und im Lukas-Evangelium steht dann sogar noch pointierter, würde ich sagen, er war derjenige, der zum Verräter wurde. Und ja, man könnte also sagen, dass die Evangelien schon rückblickend von seiner späteren Tat her an diesen frühen Stellen im Evangelium ja, ihn als den Verräter identifizieren und von seinem Handeln her eben charakterisieren.
Was mir auch auffällt, die Evangelien betonen ja gleichzeitig auch sehr deutlich immer wieder, dass Judas einer dieser 12 war. Warum dann diese Betonung? Also auf der einen Seite die Tat, der Verrat, auf der anderen Seite die Betonung, er gehört zu den 12. Wie erklärst du das?
Ja, das ist natürlich auf jeden Fall auffällig, besonders im Markus-Evangelium an sehr prominenter Stelle, würde ich sagen. Da könnte man fast von einem Leitmotiv sprechen, dass Judas eben einer der 12 ist. In Markus 14 beginnt quasi die Erzählung von den letzten Tagen, die dann eben auch im Musical Jesus Christ Superstar gezeigt werden. Und da wird er gleich dreimal ja, mit diesem Zwölferkreis in Verbindung gebracht. Und das eben gerade in dem Zeitraum oder in dem Geschichtsteil sozusagen, in dem Judas sich von Jesus entfernt. Ja, und der Text erinnert dann ständig daran, er gehört eigentlich dazu. Also er kommt aus dem Inner Circle sozusagen dieser Gruppe, was eben zeigt, dass Judas kein äußerer Feind ist, also wie beispielsweise die Römer in oder ja andere, die da mit Jesu Haltung vielleicht nicht ganz so einverstanden sind. Also er ist kein Gegner, der irgendwie ja plötzlich auftaucht. Und er wurde ja selbst, das habe ich ja eben auch schon gesagt, von Jesus in diesen Kreis berufen oder aufgenommen. Genau, und in Markus 3, wenn wir da zurückblicken, wird er eben als einer der 12 eingesetzt. Da heißt es dann auch, damit sie mit ihm sein, also bei ihm sind, mit ihm den Weg gehen. Mit Jesus, genau. Und dass Jesus sie dann auch aussendet. Und in Markus 14 dann geht Judas weg und verrät ihn. Oder zu den Hohepriestern und liefert ihn dann schließlich aus. Genau, und das macht seine Tat vielleicht so ein bisschen dramatisch dahingehend auch, weil er eben aus diesem engsten Kreis kommt.
Wenn wir bei seinem Verrat nochmal bleiben, in Jesus Christ Superstar ist das Motiv ja ziemlich klar gezeichnet. Judas hat Angst, dass Jesus die Menge nicht in den Griff bekommt und deswegen sagt er, bevor alle in Gefahr kommen, verrate ich ihn lieber. Wie sieht es denn in den Evangelien aus? Ist das tatsächlich sein Motiv?
Ja, auch da ist es wieder zumindest von der historischen Seite her schwer zu greifen. Die Evangelien selber geben auch unterschiedliche Antworten. Also zum Beispiel Markus-Evangelium, dem ältesten Evangelium, gibt es kein Motiv tatsächlich. Also Judas geht zwar zu den Hohepriestern und die versprechen ihm aber dann Geld. Also er fragt nicht irgendwie danach oder es wird auch nicht klar, warum er das jetzt macht. Bei Matthäus sieht es dann schon anders aus. Da fragt Judas ganz konkret, was wollt ihr mir geben? Also da ist dieses Geldmotiv, spielt da auf jeden Fall eine Rolle. Und er erhält dann eben auch 30 Silberstücke. Das ist auch keine willkürliche Summe.
Sondern?
Also im Alten Testament oder in der hebräischen Bibel, im Buch Exodus, wird es als ja, eine festgesetzte Entschädigung für den Tod von Sklaven oder einer Sklavin genannt. Also dieser Verrat an Jesus hat irgendwie wird mit einem Sklaventod im Prinzip assoziiert. Genau, im Lukas-Evangelium wird es dann noch ein Tacken schärfer, würde ich sagen. Da heißt es dann, Satan fuhr in Judas. Also dass es nicht mehr eine ganz eigene Entscheidung war, zu gehen, sondern von außen eben beeinflusst. Und trotzdem bleibt Judas ja irgendwie verantwortlich, weil er dem zustimmt oder das ja dann trotzdem umsetzt. Und im Johannes-Evangelium würde ich sagen, haben wir die stärkste negative Charakterisierung. Da wird Judas auch als Dieb bezeichnet, der auch in die Gemeinschaftskasse greift. Auch da wird von einem satanischen Einfluss gesprochen. Und schon vorher, also nicht in Verbindung jetzt mit den letzten Tagen Jesu, schon im 6. Kapitel im Johannesevangelium heißt es, oder wird einer der 12 als Teufel bezeichnet. Und das wird dann auch mit Judas assoziiert. Genau, und das Musical bzw. die Rockoper Jesus Christ Superstar füllt eben, würde ich sagen, genau diese Leerstelle. Du hast es eben schon gesagt, dass Judas diese Entwicklung um Jesus und dieser Jesus-Bewegung auch fürchtet. Und das steht aber so in den Evangelien halt nicht drin. Aber gerade weil eben diese älteste Überlieferung, also das Markus-Evangelium, sein Motiv offen lässt, ja, würde ich sagen, konnte die Rezeption eben da die Lücke füllen und immer wieder eben neue Motive auch entwickeln.
Im Zusammenhang mit dem Verrat ist auch häufiger ja mal die Rede vom Judas-Kuss. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, der gehört, würde ich sagen, relativ klassisch auch von der Bildmotivik her zur Gefangennahme Jesu. Das ist nach dem Markus-Evangelium, auch da wieder sind wir im Kapitel 14, das vorher vereinbarte Zeichen. Also den ich küssen werde, der ist es.
Also das Zeichen für die Soldaten, die ihn dann festnehmen sollen.
Genau.
Die Jesus festnehmen sollen.
Genau. Ja, also der Kuss dient eben zur Identifikation Jesu durch Judas. Und dieser Kuss ist natürlich gleichzeitig sehr aufgeladen von seiner Symbolik her. Also ein Kuss gilt grundsätzlich auch damals in der Welt und Zeit Jesu eigentlich als Zeichen von Nähe, von Begrüßung, von Freundschaft. Man kennt auch vielleicht den Bruderkuss. Ja. Und genau dieses Zeichen, dieser Kuss wird eben jetzt zum Mittel der Auslieferung. Was natürlich dann die enorme Wirkungsgeschichte des Judas-Kusses verstärkt als Symbol eben ja für eine vorgetäuschte Freundschaft und dann auch für den Verrat. Genau. Und auch da haben wir wieder, würde ich sagen, einen alttestamentlichen Hintergrund so ein Stück weit. Im Sprüchebuch wird von einem trügerischen Kuss des Hassers gesprochen. Also auch da eher die negative Konnotation, dass es eigentlich modern könnte man formulieren, ein Fake ist, dass dieser Kuss ernst gemeint ist in seiner eigentlichen Bedeutung.
Wenn wir nochmal in die Rockoper schauen, da ist das Ende des Judas ja auch sehr eindeutig. Er erhängt sich. Was berichtet denn die Bibel über Judas Ende?
Ja, auch da sind die gezeichneten Bilder von Judas wieder sehr unterschiedlich. Also das Markus und das Lukas-Evangelium und auch das Johannes-Evangelium, also eigentlich der Großteil, berichten nichts weiter von seinem Ende. Dafür ist es im Matthäus-Evangelium umso spannender. Da haben wir im 27. Kapitel eine längere Passage, wo zunächst erst erzählt wird, dass Judas eben sieht, wie Jesus verurteilt wird, und daraufhin bereut er seine Tat. Also dieses Reuemotiv ist im Matthäus-Evangelium ganz stark. Er will auch die 30 Silberstücke zurückgeben und bekennt eben, ich habe gesündigt, unschuldiges Blut ausgeliefert. Die hohen Priester und Ältesten, also mit denen er vorher diesen Deal quasi hatte zur Auslieferung, die weisen ihn aber ab. Also die wollen das Geld nicht zurück und sprechen ihn quasi auch von dieser Schuld nicht los. Judas wirft dann das Geld in den Tempel in Jerusalem, geht fort und er hängt sich. Also er begeht Suizid. Und die Hohepriester kaufen dann mit dem Geld einen Acker, nennt man auch den Töpferacker. Und also ich finde es spannende jetzt an der Stelle Matthäus-Evangelium, dass also in diesem Evangelium eben gerade dieses Geldinteresse am Anfang so hervorgehoben wird und gleichzeitig jetzt am Ende des Evangeliums ausdrücklich eben von dieser Reue des Judas auch erzählt wird als Gegenfolie sozusagen. Und wir haben noch eine andere Erzählung des Endes in der Apostelgeschichte, also jetzt außerhalb der vier Evangelien, wobei die Apostelgeschichte ja mit dem Lukas-Evangelium auch zusammengehört. Dort besitzt Judas schon einen Acker, beziehungsweise erwirbt diesen Acker, und dann heißt es, dass er vornüber stürzt. Kann man verschieden deuten, was das heißt. Auf jeden Fall zerplatzt der Körper oder wird wie gesprengt quasi, und das ist dann sozusagen die Todesursache. Also da haben wir kein Erhängen und auch kein Reuemotiv tatsächlich.
Jetzt stellt sich bei so unterschiedlichen Überlieferungen natürlich die Frage, wollen die was aussagen oder wie lassen die sich erklären?
Ja, also so richtig historisch harmonisieren lassen sie sich natürlich nicht. Früher hat man das tatsächlich versucht, dass man dann gesagt hat, gut, Judas hat sich erhängt, dann ist der Strick gerissen und dann ist er gestürzt und ist eben aufgeplatzt. Das ist ja natürlich ein bisschen wild, wenn man diese beiden Überlieferungen zusammenlegt, und es ist dann eine nachträgliche Kombination. Auch was den Acker betrifft, also wer den Acker besitzt, tatsächlich widersprechen sich die Erzählungen natürlich. Von daher, ja, bewahren beide Texte einfach unterschiedliche Überlieferungen, was keine Seltenheit ist tatsächlich bei ähnlichen Geschichten und Figuren.
Jetzt stellt sich ja so ein bisschen die Grundfrage, du hast es vorhin schon mal angedeutet, einerseits wird gesagt, Satan hat von Judas Besitz ergriffen und ihn zur Tat motiviert, andererseits Judas hat dem zugestimmt. Was war er denn jetzt eigentlich? War er jetzt Verräter oder war er doch ein Werkzeug, vielleicht sogar ein Werkzeug Gottes?
Ja, das ist eine wichtige Frage, die glaube ich auch unmittelbar kommt, wenn man über diese Figur nachdenkt. Also ich würde schon sagen, dass die Evangelien erzählen, dass der Tod Jesu eben nicht außerhalb von Gottes Heilswillen geschieht und dass auch Jesus um das weiß, was auf ihn zukommt. Und dass dann natürlich die Frage ist, was hat der Judas dann noch dazu zu tun sozusagen?
Beziehungsweise musste er das möglicherweise sogar tun.
Genau, ja. War ja einfach ein Instrument, um diesen Heilsplan auch umzusetzen. Genau, Judas wird ja auch für seine Tat verantwortlich gemacht, ein Stück weit. Besonders prägnant, auch da wieder 14. Kapitel im Markus-Evangelium, heißt es, der Menschensohn geht seinen Weg, wie die Schrift sagt. Also es ist dieses Vorherbestimmte, wird er deutlich. Und dann heißt es doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn ausgeliefert wird. Also auch da ist wieder so ja, dieses Vorherbestimmte irgendwie wird deutlich und gleichzeitig kann man dem Judas oder dieser Judas-Figur schon auch eine gewisse bewusste Entscheidung zu dieser Tat unterstellen, sage ich jetzt mal. Das heißt, wir haben irgendwie beides nebeneinander, also diesen göttlichen Heilsplan und die menschliche Verantwortung. Und im Johannesevangelium beispielsweise ist diese Souveränität des Jesus auch noch ein Stück weit gesteigert, insofern, dass Jesus weiß, wer ihn ausliefern wird. Und er sagt, also Jesus sagt dann zu Judas auch, was du tun willst, das tue bald. Also es soll offensichtlich so geschehen. Und es heißt aber nicht, würde ich sagen, dass Jesus Judas zu diesem Verrat beauftragt. Also da muss man vielleicht auch nochmal unterscheiden. Und ja, ich würde halt sagen, dass die Evangelien diese Spannung nicht auflösen.
Und wir insofern auch ein Stück weit mit dieser Spannung irgendwie leben und umgehen müssen?
Ich denke ja, und ich finde, es macht diese Judas-Figur eigentlich so spannend. Okay.
Wenn ich jetzt nochmal zurückschaue auf das, was du über die Entwicklung und die Motivation, die die Evangelien für Judas zeichnen, soweit man das sagen kann, gesagt hast, dann habe ich so den Eindruck, es kommt immer mehr zu einer Dämonisierung von Judas. Es setzt sich dieser Trend geschichtlich gesehen über die Bibel hinaus in der Wirkungsgeschichte dann fort?
Leider ja, muss man sagen. Also allein schon in den Evangelien, würde ich sagen, wird das Judas-Bild zunehmend negativer. Ich hatte ja gesagt, dass im Markus-Evangelium, also im Ältesten, oder von dem wir ausgehen als ExegetInnen, dass es das älteste Evangelium ist, da bleibt das Motiv offen. Im Matthäus-Evangelium haben wir dann deutlich dieses Geldmotiv. Beim Lukas-Evangelium wird dann schon von einem Satan gesprochen oder von einer dämonischen, teuflischen Intervention, könnte man vielleicht sagen. Und im Johannes-Evangelium wird er dann eindeutig als Dieb bezeichnet und eben auch mit dem Teufel bzw. dem Satan in Verbindung gebracht. Und im 17. Kapitel im Johannes-Evangelium wird er dann sogar als Sohn des Verderbens bezeichnet, was ja schon, sage ich mal, eine relativ deutliche Aussage ist. Und diese Entwicklung wird dann tatsächlich in der späteren Tradition auch fortgeführt. Also er wird, dieser Judas, zunehmend von seiner einen Tat, sag ich jetzt mal, her definiert. Und es geht nicht mehr darum, was ein Mensch mal getan hat, sondern er wird der Verräter. Man könnte sagen, der Verräter schlechthin eigentlich. Und dadurch wird dann seine gesamte Biografie auch rückwirkend von diesem Verrat her rekonstruiert. Und ja, auch mittelalterliche Legenden greifen das auf und die erzählen teilweise dann sogar schon seine Kindheit als Geschichte des Bösen. Also die setzen dann sogar noch früher in seiner vermeintlichen Biografie an.
Ohne biblische Grundlage dafür.
Genau, ohne biblische Grundlage.
Also von ihm ja gar nichts wissen.
Genau, ja. Und also da würde ich sagen, dass die Dämonisierung eben dort beginnt, wo Judas eben nicht mehr als Mensch, als Jünger Jesu aus diesem Zwölferkreis betrachtet wird, der ja schon schuldig handelt, das muss man einfach auch so sagen, sondern wo seine Schuld dann zu seinem ganzen Wesen irgendwie erklärt wird.
Inwiefern trägt diese Dämonisierung des Judas denn zum christlichen Antijudaismus dann bei?
Ja, ich habe ja ganz am Anfang auch schon gesagt, dass Judas eben Jude war, aber die ganze frühe Jesusbewegung war jüdisch geprägt und hat auch jüdische Rituale praktiziert. Und trotzdem wurde eben ausgerechnet Judas, jüdisch sein, in der Rezeption dann so stark hervorgehoben und auch den anderen Figuren in der Jesusbewegung gegenüber kontrastiert. Und besonders naheliegend würde ich sagen, auf eine negative Art natürlich, ist diese sprachliche und assoziative Nähe einfach von seinem Namen her. Judas, Juda als Verbindung vom Hebräischen her, und dann ist man leider relativ schnell auch beim Begriff, also beim modernen Begriff der Juden. Also wird aus dieser biblischen Figur des Judas zunehmend dann in sehr dicken Anführungszeichen der Jude und schließlich eben der vermeintliche Prototyp auch einer jüdischen Glaubensgemeinschaft. Und auch seine zugeschriebenen Eigenschaften werden dann kollektiv übertragen. Also die Geldgier beispielsweise, die ja aus dem Matthäusevangelium so ein bisschen abzuleiten ist, der Verrat und natürlich auch die dann assoziierte Christusfeindschaft. Das greift dann die mittelalterliche Kunst auch, ja, oder wird in der mittelalterlichen Kunst aufgegriffen, dann auch durch deutlich sichtbare, vermeintlich jüdische physiognomische Merkmale wie eine Hakennase beispielsweise oder auch eine besondere Kleidung. Die gelbe Kleidung war sehr typisch im Mittelalter, um jüdische Menschen diffamierend auch darzustellen. Mhm. Das wird dann auch in Passionsspielen beispielsweise aufgegriffen, die natürlich sehr breitenwirksam diese Bilder dann auch unter die Menschen gebracht haben. Und das Spannende ist, und gleichzeitig das Traurige, würde ich sagen, dass eben durch diese Passionsspiele, die ja besonders in der Fastenzeit oder auch eben in den Kartagen gezeigt wurden, dass die dafür auch gesorgt haben, dass in der Karwoche dann die antijüdische Gewalt besonders stark war. Genau, also das heißt, besonders verhängnisvoll wurde diese Dämonisierung des Judas eben dort, wo aus diesem jüdischen Jünger Jesu ein Symbol für die jüdische Glaubensgemeinschaft gemacht wurde.
Wenn ich jetzt nochmal auf Jesus Christ Superstar schaue, bei Maria Magdalena fällt mir auf, Tim Rice und Andrew Lloyd Webber greifen da die, ja, dramaturgisch wahrscheinlich reizvolle Überlieferung auf, dass Maria Magdalena und Jesus eine Beziehung miteinander hatten. Wie ist das denn bei Judas? Wird da auch nur mit den Klischees gespielt oder gibt Jesus Christ Superstar da vielleicht auch Denkanstöße zu dieser Figur?
Ja, ich finde, dass das in einem Musical bzw. in einer Rockoper da wirklich etwas Spannendes mit dieser Judas-Figur passiert, weil sie eben nicht diese verräterischen oder per se verräterischen Motive aufgreift. Der Judas bekommt eine Stimme und ich würde sogar sagen, die wichtigste Stimme in dieser Rockoper. Motive werden deutlich an der Stelle, die wir von den Evangelien in unterschiedlicher Form haben. Judas zweifelt und dringt damit. Er hat auch Argumente dafür, warum er so agiert, wie er agiert. Und er ist eben nicht einfach der Böse. Er wird Jesus sehr nahestehend auch gezeigt. In der Erfurter Inszenierung umarmen sie sich sogar. Sie küssen sich auch. Also da haben wir wieder das Kussmotiv, wobei es an der Stelle zu Beginn der Inszenierung noch eben den freundschaftlichen Charakter hat. Und Judas ringt eben mit diesem Weg, den Jesus gehen soll. Und er fragt, was geschieht hier eigentlich? Also in dieser berühmten ersten Nummer, What's the Buzz? Tell me what's happening. Also was passiert hier? Was geht eigentlich ab? Mhm. Wird Jesus von der Masse überhöht? Ist es vielleicht zu viel? Und wohin führt eigentlich diese Jesusbewegung? Natürlich ist die Rockoper jetzt keine historische Rekonstruktion des Judas, aber die Rockoper stellt Fragen, die durch die Leerstellen und Spannungen der Evangelien angeregt werden, würde ich sagen. Genau. Und was ich besonders stark finde, ist, dass Judas fast verzweifelt wirkt in dieser Rockoper, möglicherweise eben nur ein Teil eines vorherbestimmten Geschehens gewesen zu sein. Das ist ja auch nochmal so ein bisschen die Frage, Mittel zum Zweck oder Teil göttlichen Heilsplans. Und ja, ich finde, es kommt im Musical oder in der Rockoper relativ stark zum Ausdruck. Und damit verschiebt sich irgendwie auch so ein bisschen die Perspektive, nicht mehr zu fragen, ja, was hat Judas getan? Oder vielleicht auch, warum hat er es getan? Sondern eher zu sagen, was haben Christentum oder ich persönlich auch als Christin und die Rezeptionsgeschichte eigentlich aus Judas gemacht.
Herzlichen Dank, Paula, für diese Einblicke.
Sehr gern.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende der Begleitreihe zu Jesus Christ Superstar angekommen. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und in der nächsten Woche geht es hier weiter mit einem Vortrag zur Kirche in der Zeitenwende. Ein ganz anderes Thema, ein ganz anderes Format, aber in jedem Fall hörenswert. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Woche.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast aus dem Bistum Erfurt.
Und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.